BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir erneut auf das Thema Bildung. Studien wie die von PISA bescheinigen uns in Deutschland ja immer wieder ein besonderes Versagen, wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Schichten und Haushalten zu fördern. Und in der Tat ließe sich einiges tun, damit es diesen Kindern besser geht, damit sie bessere Chancen haben, was natürlich für die Kinder gut wäre, aber auch für uns als Gesellschaft. Das hat natürlich vor allem auch zu tun mit der frühkindlichen Förderung. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch anerkennen, dass der Bildungserfolg auch von der individuellen Intelligenz abhängt, die zum Teil dem sozioökonomischen Umfeld geschuldet ist, zu einem anderen Teil, vielleicht zu einem größeren Teil sogar auch, genetisch bedingt ist. So zeigen Studien, dass Intelligenz zu einem bedeutenden Anteil vererbt ist. Beispielsweise gibt es eine Studie aus Großbritannien, in der die Bildungsleistung von Adoptivkindern im Alter von 16 Jahren verglichen wurde. Und diese Bildungsleistung war viel höher mit dem Bildungsniveau der biologischen Eltern korreliert als mit dem Bildungsniveau der Adoptiveltern. Und das, obwohl die Kinder in dieser Stichprobe sofort nach der Geburt adoptiert wurden. Welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, diskutiere ich mit meinem heutigen Gast. Ich fand das ein hochspannendes Thema. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Eigentlich hätten wir diese Woche vieles machen können. Wir hätten darüber philosophieren können, warum der Wahlkampf in Deutschland so früh beginnt und Olaf Scholz bereits jetzt den Erfolgsschlager vom letzten Wahlkampf wiederholen möchte. Stichwort Mindestlohn. Das machen wir nicht. Ich bleibe dabei. Ich finde, die Leute sollten mehr Geld in der Tasche haben. Aber der Staat könnte seinen Beitrag auf einem anderen Weg leisten, indem er Steuern und Abgaben senkt. Wir hätten aussprechen können über die erneut herabgesetzten Wachstumserwartungen für Deutschland.
Der Sachverständigenrat prognostiziert für das Bruttoinlandsprodukt eine Wachstumsrate von 0,2% in diesem Jahr und von 0,9% im kommenden Jahr. Das sind schlechte Zahlen.
Oder den aktuellen Streit bei den Wirtschaftsweisen. Zuletzt habe ich interessanterweise ein Interview geführt in diesen Tagen, was in ein paar Wochen erscheinen wird. Weiteres Thema in dieser Woche war die gemeinschaftliche Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, welches arbeitgebernahe ist, mit dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, welches den Gewerkschaften nahesteht. In der Studie wird vorgerechnet, dass Deutschland einen Investitionsbedarf von immerhin 600 Milliarden Euro hat. Dies entspricht ungefähr 1,4% der jährlichen deutschen Wirtschaftsleistung. Die beiden Autoren, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, und der Chef des IMK, Sebastian Dullien, haben bei der Vorstellung ihrer Studie natürlich sofort darauf hingewiesen, dass das nur zu realisieren ist, wenn man endlich die Schuldenbremse über Bord wirft.
Wenn diese Summe tatsächlich dazu verwendet wird, zusätzliche Investitionen zu tätigen, die sonst nicht umgesetzt würden, ist eine solche Finanzierung auch durchaus generationengerecht. Künftige Generationen dürften von diesen Investitionen und von dem künftigen Wohlstand mindestens genauso profitieren wie die aktuellen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Eine Reform der Schuldenbremse ist jedoch dringend erforderlich, um eine Kreditfinanzierung in dieser Größenordnung zu ermöglichen. Die Schuldenbremse wurde in einer Zeit geschaffen, als die Eurokrise alles überschattete und Kreditausfallrisiken einiger Staaten Südeuropas bedrohten. Die hohen Bedarfe, insbesondere die Anforderungen der Transformation zur Klimaneutralität, waren damals noch nicht absehbar.
Nun haben wir uns in der Vergangenheit schon ausführlich mit der Schuldenbremse beschäftigt. Darum an dieser Stelle nur kurz folgende Anmerkung. Wir wissen, dass der Anteil der Sozialausgaben trotz geringer Arbeitslosigkeit ständig gewachsen ist. So ist der Anteil der Sozialausgaben in dem ohnehin schon stark gestiegenen Bundeshaushalt von 51,6% im Jahr 2020 auf 54,3% im Jahre 2024 angestiegen. Noch dramatischer ist übrigens der Anstieg der Subventionen. Das bereits zitierte Institut der deutschen Wirtschaft hat vorgerechnet, dass die Subventionen im Jahr 2020 noch bei 27 Milliarden Euro lagen und heute auf 67 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen sind. Das heißt, es ist schon genug Geld da gewesen, es wurde nur anders verwendet. Darüber hinaus haben wir letzte Woche diskutiert, dass viele sogenannte Investitionen des Staates in Wahrheit ineffizient und ineffektiv sind und eben nicht dazu beitragen, das Wachstumspotenzial der Zukunft zu heben. Trotzdem behaupten die beiden Autoren der Studie, dass diese Investitionen sich quasi selbst rechnen würden. Die Wirtschaft würde so stark wachsen, dass die Schuldenquote dann sogar sinken würde, trotz der 600 Milliarden, die überwiegend mit Schulden finanziert werden sollen. Ich persönlich denke durchaus, dass wir eine Reform der Schuldenbremse vornehmen sollten. Aber anders als hier vorgeschlagen und anders als meistens diskutiert. Wir sollten eine höhere Verschuldung im laufenden Haushalt zulassen. Wenn wir im Gegenzug die verdeckte Verschuldung des Staates senken. Wir wissen, der Staat hat nicht vorgesorgt für künftige Renten, Pensionen und Gesundheitsleistungen für eine älter werdende Gesellschaft. Hier sollte man ansetzen. Beispielsweise, indem man 10% vom Bruttoinlandsprodukt mehr Schulden zulässt, offiziell, wenn man im Gegenzug ein Vielfaches davon, meinetwegen 20% oder 30% Punkte an der verdeckten Verschuldung reduziert. Das wären Reformen im Bereich der Renten, der Pensionen und eben auch des Gesundheitssystems. Das wäre übrigens auch eine generationengerechte Lösung. Und wo wir schon beim Thema generationengerecht sind, müssen wir uns eben mit dem Thema des Bildungswesens erneut beschäftigen. In dieser Woche sorgt eine Studie zum Thema Bildungswesen und vor allem zum Thema Chancengerechtigkeit für Schlagzeilen im Lande.
Die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen in Deutschland unterscheiden sich deutlich von Bundesland zu Bundesland. Das ist das Ergebnis der neuen IFO-Studie. Ein ungünstiger familiärer Hintergrund ist ein Faktor, aber nach der neuen Studie macht es eben auch einen Unterschied, in welchem Bundesland die Kinder zur Schule gehen. Wie hoch also ist die Wahrscheinlichkeit eines Gymnasialbesuchs für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen verglichen mit der Wahrscheinlichkeit, wenn ein Kind aus günstigeren Verhältnissen kommt? Das ist die Chancengerechtigkeit, die in Prozent ausgedrückt wird. Und hier liegen Bundesländer vorn, die ansonsten bei den Leistungstests nicht herausragend abschneiden. Professor Ludger Wössmann, Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik, hat die Studie vorgestellt.
Und Sie sehen jetzt insgesamt, dass es durchaus Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Und dort, wo die Chancen, das Chancenverhältnis noch am ausgeglichensten ist, das sind in diesem Fall Berlin, Brandenburg und Rheinland-Pfalz mit 54, 53, 52%. Und es geht runter im unteren Ende mit dem geringsten Chancenverhältnis bei 38% in Bayern und 40% in Sachsen.
Also genau die Bundesländer, die in Vergleichstests immer regelmäßig gut abschneiden.
In der Tat zeigt die Studie des IFO-Instituts, die ich auch in den Shownotes verlinke, genau dieses Bild. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ein Gymnasium besuchen, hängt auch vom Wohnort ab. Die Wahrscheinlichkeit ist in Berlin besonders hoch und in Bayern besonders schlecht. In der Studie ist unter anderem dies hier zu lesen.
Selbst in dem Bundesland, in dem das relative Maß des Chancenverhältnisses zwischen den beiden Gruppen am ausgeglichensten ist, liegt die Chance auf einen Gymnasialbesuch mit niedrigerem Hintergrund bei nur 53,8% der Chance mit höherem Hintergrund. Bei Chancengleichheit müsste dieser Wert 100% betragen. Und in dem Bundesland, in dem das absolute Maß der Chancendifferenz am ausgeglichensten ist, ist die Chance auf einen Gymnasialbesuch mit niedrigerem Hintergrund immer noch 26,4% geringer als mit höherem Hintergrund. Bei Chancengleichheit müsste dieser Unterschied null betragen. Es gibt also kein Bundesland, das auch nur annähernd gleiche Bildungschancen für alle Kinder erzielt.
Chancengleichheit wäre demzufolge also dann gegeben, wenn die Kinder, egal welchen sozioökonomischen Hintergrund sie haben, mit gleicher Wahrscheinlichkeit das Gymnasium besuchen. Was mir an der Studie gefehlt hat, ist die Verbindung zum Leistungsniveau. Denn es ist schon komisch, dass die beiden Bundesländer, die, wenn man alle anderen Studien anschaut, Platz 1 und Platz 2 belegen, nämlich Sachsen und Bayern, hier die letzten Plätze belegen. Blickt man zum Beispiel in den Bildungsmonitor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, so findet man dort eben ein ganz anderes Ergebnis. Bei dem Unterfaktor Schulqualität, welcher die Ergebnisse in Leistungstests der vierten Klasse misst, schneiden ausgerechnet die bildungsgerechten Länder, laut IFO, Bremen und Berlin am schlechtesten ab. Also, wir wissen, die Viertklässler sind in Bremen und Berlin am schlechtesten. Gleichzeitig besuchen nirgendwo so viele Kinder aus bildungsfernen oder sozioökonomisch schlechter gestellten Schichten das Gymnasium wie in Berlin. Das passt für mich zumindest nur bedingt zusammen. Diese Kritik ändert nichts daran, dass die Maßnahmen, die die Forscher des IFO-Instituts vorschlagen, auf jeden Fall sinnvoll sind.
Aus dem Stand der wissenschaftlichen Forschung ergeben sich 6 Handlungsfelder. Erstens, frühkindliche Bildungsangebote für benachteiligte Kinder ausbauen. Zweitens, Familien benachteiligter Kinder bei der Erziehung unterstützen. Drittens, die besten Lehrkräfte an Schulen mit vielen benachteiligten Kindern bringen. Viertens, Nachhilfeprogramme für benachteiligte Kinder früh und kostenfrei anbieten. Fünftens, Aufteilung auf unterschiedliche weiterführende Schulen verschieben. Und sechstens, Mentoringprogramme für benachteiligte Kinder fördern.
Und das sind übrigens genau die Themen, die der Bildungsökonom Professor Ludger Wössmann vom IFO-Institut auch damals in seinem Gespräch mit mir in der Podcast-Folge 207 mit dem Titel Sätzen 6 angeführt hat. Diese Folge lohnt sich immer noch anzuhören, wie auch die Folge 220 mit dem Titel PISA-Schock mit Ansage, in der Professor Dr. Bernhard Krötz erläutert hat, wie es um die mathematische Bildung in Deutschland steht. Wie gesagt, ein absolutes Muss für jene, die diese Folge noch nicht gehört haben. Und die sie gehört haben, es lohnt sich, sie nochmals anzuhören. Bekanntlich gibt es immer wieder Feedback von Hörern. So auch zu der Folge mit Professor Krötz. Und dieses Feedback des Hörers passt perfekt zur heutigen Ausgabe und vor allem auch perfekt zur aktuellen Studie des IFO-Instituts zur Chancengleichheit. Ein Hörer, der in dem Bereich tätig ist, schrieb mir nämlich Folgendes.
Mit Blick auf den Zusammenhang zwischen den PISA-Ergebnissen und dem sozioökonomischen Status wird eine aus psychologischer Sicht recht eindeutige Erklärung für die hohe Korrelation häufig nicht diskutiert. Kinder teilen mit ihren Eltern sowohl einen Teil der Umwelt als auch einen Teil der Gene. Man kann also nicht logisch schlussfolgern, dass bessere Bildungsleistungen von Schülern mit höherem sozioökonomischen Status alleine durch diesen ausgelöst wurde. Es könnte genauso gut sein, dass sich Eltern aufgrund guter kognitiver Fähigkeiten und förderlicher Persönlichkeitseigenschaften einen hohen sozioökonomischen Status erarbeitet haben und sie diese förderlichen Eigenschaften an ihre Kinder vererben. Dies ist die klassische Nature-Nurture-Frage, die es seit Jahrzehnten in der Psychologie gibt. Das Interessante ist, diese Frage wurde bereits mehrfach untersucht. Beispielsweise korrelieren die Bildungsleistungen von Adoptivkindern in Großbritannien im Alter von 16 Jahren viel höher mit den biologischen Eltern als mit den Adoptiveltern, obwohl die Kinder sofort nach der Geburt adoptiert wurden.
Die vom Hörer zitierte Studie habe ich ebenfalls verlinkt. Und deshalb können auch die Ergebnisse in Deutschland bezüglich des Schulerfolges nicht überraschen. Der Hörer führte dazu Folgendes aus.
In einer einigermaßen meritokratischen Gesellschaft, also einer Gesellschaft, in der Menschen höhere Positionen erreichen aufgrund ihrer Leistung und Fähigkeit, in einer solchen meritokratischen Gesellschaft, wie Deutschland eine ist, kann man erwarten, dass Personen mit für Bildungs- und Arbeitsleistung förderlichen Eigenschaften sich hinsichtlich des sozioökonomischen Status hocharbeiten. Deren Kinder werden im Durchschnitt wieder förderliche Eigenschaften haben und bessere PISA-Leistungen erreichen, als es im Durchschnitt bei Kindern aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten der Fall ist. Da wir in Deutschland schon verhältnismäßig lange meritokratische Strukturen haben, ist es nicht überraschend, dass wir eine hohe Disparität hinsichtlich der PISA-Ergebnisse Bildungsergebnisse und anderen Bildungsmaßen zwischen verschiedenen sozioökonomischen Schichten haben. Das kognitive Potenzial hatte bereits eine längere Zeit sich tendenziell mehr in höheren Schichten zu sammeln und die unteren sozialen Schichten haben sich im Durchschnitt hinsichtlich der Voraussetzungen für gute Schulleistungen verschlechtert. Insofern wird man die große Disparität der PISA-Ergebnisse hinsichtlich verschiedener sozioökonomischer Schichten kaum reduzieren können, außer man wählt drastische Mittel, wie es zum Beispiel die DDR gemacht hat. Eine Kollegin von mir durfte dort zuerst nicht studieren, weil ihre beiden Eltern Ärzte waren. Sie wurde zuerst Facharbeiterin und durfte erst später Psychologie studieren. Das ist aber aus meiner Sicht kein erstrebenswertes Ziel, dass die Leistungsstärkeren, nur weil ihre Eltern bereits leistungsstärker waren, in ihrem Fortkommen behindert werden.
Auch das leuchtet mir ein. Weshalb ich mich mit der Aussage, dass echte Chancengleichheit erst gegeben ist, wenn es keinen Unterschied beim Besuch des Gymnasiums gibt, schwer tue. Ich denke, es hat eben auch etwas mit Intelligenz zu tun. Und diese Intelligenz ist, wie bereits erwähnt, zum Teil dem Umfeld geschuldet, zum erheblichen Teil aber auch den Genen. Der bereits zitierte Hörer, der den Anstoß auch gegeben hat zur heutigen Folge, schrieb noch Folgendes.
Ich kann Ihnen in diesem Zusammenhang ein Gespräch mit dem größten deutschen Experten der Auswertung der PISA-Ergebnisse aus psychologischer Sicht empfehlen, Herrn Professor Heiner Rindermann. Sein 2018 erschienenes Buch Cognitive Capitalism beschäftigt sich genau mit dem kognitiven Potenzial von Gesellschaften und ihrer Auswirkungen auf die ökonomische Entwicklung von Ländern. Herr Professor Wössmann hat ja in einem der vorangegangenen Podcasts betont, dass das kognitive Potenzial von Nationen ein sehr guter Prädiktor für den Anstieg des Bruttoinlandsproduktes dieser Länder ist. Herr Professor Rindermann ist ein Experte auf dem Gebiet, was aus entwicklungspsychologischer Sicht getan werden kann, damit sich das kognitive Potenzial entfalten kann, aber auch, wo hier Grenzen liegen. Ich kann Ihnen daher eine Einladung von Herrn Professor Rindermann in Ihren Podcast nur empfehlen.
Professor Rindermann war mir natürlich ein Begriff, vor allem auch, weil der sehr von mir geschätzte Gunnar Heinsohn ihn immer wieder zitiert hat. Auch in sein Gespräch mit mir in diesem Podcast. In der Tat hat Professor Rindermann in einer Studie untersucht, weshalb es denn so unterschiedliche Leistungsergebnisse in den einzelnen Bundesländern gibt. Titel der Studie: Why are there differences across German states in student achievement and cognitive ability? Dort stellt er unter anderem Folgendes fest.
Ziel der Studie ist es, Unterschiede zwischen den Bundesländern bei Schülerleistungen und kognitiven Fähigkeiten zu beschreiben und deren mögliche Ursachen und Folgen zu ermitteln. Länder mit leistungsstarken Schülern im Bereich Lesen schneiden auch in Mathematik gut ab. Wenn sie in der 4. Klasse gut abschneiden, schneiden sie auch als 15-Jährige gut ab. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind erheblich und liegen bei einer halben Standardabweichung bzw. etwa 14 Monaten schulischer Lernzeit, wobei Bremen und Bayern am unteren bzw. oberen Ende liegen.
Und diese Unterschiede sind kein Zufall, sondern lassen sich erklären.
Die Landesunterschiede korrelieren mit Bildungsmerkmalen. Insgesamt geht eine strengere, konservativere und leistungsorientiertere Bildungspolitik mit besseren Ergebnissen einher, hinter denen bürgerlichere Landesregierungen und Wahlentscheidungen der Landesbevölkerung stehen.
Das sind aber dann die Länder, die angeblich ungerecht sind. Ungerecht, weil der Anteil der Kinder mit tieferem sozioökonomischen Hintergrund am Gymnasium geringer ist. Das Ganze hat auch, so unangenehm das festzustellen ist, mit der Migration zu tun.
Ein geringerer Prozentsatz von Schülern mit Migrationshintergrund trägt ebenfalls zur Erklärung des Kompetenzgefälles zwischen den Bundesstaaten bei. Schließlich ist der Anteil der Muslime wichtiger für das Leistungsniveau von Migranten und für leistungsschwächere Gruppen. Robuste Korrelationen sprechen für stabile Muster.
Das darf natürlich nicht überraschen, denn je höher der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund ist, desto schwerer dürfte es beispielsweise sein mit dem Spracherwerb. Deshalb, je höher der Anteil, desto schlechter die Ergebnisse. Es gelingt uns offensichtlich besser, bei einem geringeren Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund diese zu integrieren und zu fördern. Da gibt es meines Erachtens einen dringenden Handlungsbedarf. Professor Rindermann kommt dann zur folgenden Schlussfolgerung.
Das Ergebnis ist an sich schon wissenschaftlich interessant. Zum einen, weil es Erkenntnisse aus anderen Studien mit unterschiedlichen Datenebenen repliziert, zum Beispiel Relevanz des Kindergartenbesuchs, kein Lehrermangel, Zentralprüfungen, Disziplin. Und zum anderen, weil es für viele eher unbequeme Wahrheiten ans Licht bringt. Eine strenge, traditionelle und leistungsorientierte Bildungspolitik führt zu besseren Ergebnissen. Bildungspolitische Entscheidungen könnten dies berücksichtigen, wenn bessere Schülerleistungen und eine höhere kognitive Kompetenz angestrebt werden.
Das passt aber nicht zur Fokussierung auf die Anzahl an Gymnasiasten und Abiturienten. Es geht eben nicht nur darum, die absolute Zahl zu erhöhen, es geht vor allem darum, dass wir auch die entsprechenden Qualitätsstandards einhalten bzw. wieder erhöhen. Um es genauer zu verstehen und um vor allem auch das Konzept der Intelligenz besser zu verstehen, folge ich dem Hörerwunsch nur zu gerne und habe deshalb mit Professor Rindermann gesprochen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Rindermann komme, noch folgender kurzer Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Rindermann.
Seit April 2010 ist Heiner Rindermann Professor an der Technischen Universität Chemnitz. Rindermann forscht in den Gebieten pädagogische und Entwicklungspsychologie, differenzielle Psychologie, Pädagogik, klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie. Grundaussage seiner Arbeit ist, dass Intelligenztests und Schulleistungstests etwas sehr Ähnliches ergeben. Intelligenz und Wissen. Auch Intelligenztests erheben ihm zufolge Wissen und Schulleistungstests, vor allem solche wie PISA, auch Intelligenz. Daraus schließt er, dass die Intelligenz durch Umwelt und Bildung veränderbar ist und dass Schulleistungen genetisch festgelegte Bestandteile enthalten.
Sehr geehrter Herr Professor Rindermann, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
Aha, ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Professor Rindermann, einige Hörer haben mich auf Sie hingewiesen, haben gesagt, ich müsste mit Ihnen mal sprechen, vor allem nachdem ich in meinem Podcast über die PISA-Ergebnisse berichtet habe und als ich mit einem Kollegen von Ihnen über den Leistungsstand der Mathematik gesprochen habe. Da haben einige gesagt, Herr Stelter, Sie müssen grundlegend herangehen, Sie müssen über Intelligenzforschung sprechen. Ihren Namen kannte ich bereits von Professor Gunnar Heinzson, der diverse Mal bei mir im Podcast war. Leider lebt er ja nicht mehr, aber hat immer wieder Ihre Arbeiten zitiert. Und da haben wir gedacht, gut, es ist ein Hörerwunsch. Ich persönlich finde es auch spannend, wenngleich es, glaube ich, auch ein Thema ist, wo man sehr schnell in politische Fairness gerät. Dann schauen wir mal, wie wir das gemeinsam machen. Vielleicht beginnen wir mal ganz kurz mit dem Eingangsfrage, was ist eigentlich Intelligenz?
Ja, Intelligenz ist die Fähigkeit zum Denken. Man kann es noch ein bisschen feiner beschreiben. Also die Fähigkeit zum denkgestützten Lösen von Aufgaben ohne reinen Wissensabruf. Also man muss nachdenken. Die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken, induktiv und deduktiv. Also man sucht Regeln und wendet diese dann an. Die Fähigkeit zum abstrakten Denken, also umgehend mit abstrakter Information wie Zahlen oder Begriffe bilden, Kategorien bilden. Und die Fähigkeit zu Verständnis und Einsicht. Ich würde Intelligenz abtrennen von Wissen. Also Wissen ist zum Beispiel, wenn man gefragt wird, wie heißt der jetzige amerikanische Präsident? Und Intelligenz wäre zu fragen, was ist 24 plus 27 mal 3? Also beim einen muss man einfach nur aus dem Gedächtnis Informationen abrufen und beim anderen muss man nachdenken. Also Intelligenz ist die Fähigkeit zum Denken.
Okay, und wie misst man jetzt Intelligenz? Wir kennen alle Intelligenztests und 100 ist der Durchschnitt und über 100 ist gut und unter 100 ist nicht so gut. Wie misst man diese Intelligenz? Kann man sie überhaupt messen? Sind diese Tests eigentlich zuverlässig oder was muss man davon halten?
Ja, also Intelligenz kann man am besten mit Intelligenztests messen. Und die Intelligenztests verwenden je nach Konzept, was der Forscher hat oder je nach Konzept, das dem Intelligenztest zugrunde gelegt wird, unterschiedliche Aufgaben. Also am besten wäre, wenn man wissensarm, wissensfrei oder wissensreduziert Intelligenz messen will, wenn man figurale Aufgaben verwendet. Also hat man zum Beispiel auf so einem Papier oder am Computer hat man erst einen Stern, dann zwei Sterne, dann drei Sterne und dann käme die Frage, was kommt dann? Also hier in diesem Fall vier Sterne. Viele Intelligenzkonzepte schließen aber auch sprachliche und mathematische Fähigkeiten mit ein. Und da kommen wir schon langsam so ein bisschen mehr in die Nähe zu Wissen. Und da wären typische Aufgaben zum Beispiel, groß ist zu klein, wie schnell zu eben langsam. Und hier muss man wie bei Aufgaben, die mit Figuren arbeiten, Beziehungen zwischen Merkmalen erkennen. Also etwas wird größer oder etwas wird kleiner oder es gibt zwischen Begriffen eine Gegenteilbeziehung oder ein Merkmal ist ein Teil von einem anderen Merkmal. Also es gibt so eine Oberkategorie, eine Unterkategorie, Obst, Äpfel zum Beispiel und so weiter und so fort. Und um solche Aufgaben zu lösen, muss man induktiv und deduktiv Schlussfolgerungen denken. Man muss Begriffe bilden, man muss mit abstrakter Information umgehen. Und sowas kann man auch mit numerischem Material machen, zum Beispiel so eine Reihe fortsetzen, 1, 3, 5, 7, dann kommt halt 9 und dann muss man erkennen, da gibt es eine Regel, die heißt immer plus 2. Und die Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, die waren sehr einfach und die Aufgaben werden natürlich immer schwieriger. Man kann aber auch Intelligenz messen mit sogenannten Schulleistungstests oder Schülerkompetenztests. Einfach deshalb, weil zum Lösen von beispielsweise PISA auch Denken notwendig ist. Man muss Aufgaben, man muss Regeln erkennen, man muss Beziehungen zwischen Begriffen erkennen, man muss Schlussfolgern, man muss abstrahieren, man muss Aufgaben verstehen und so weiter und so fort. Allerdings die Aufgaben, die zum Beispiel PISA verwendet, die sehen schon ein bisschen anders aus als so typische Intelligenztestaufgaben. Typische Intelligenztestaufgaben sind kurz und solche PISA-Aufgaben sind länger. Da gibt es zum Beispiel auch Tabellen oder Grafiken, die man lesen muss, verstehen muss und wo man dann Informationen aus verschiedenen Elementen der Aufgabe miteinander vergleichen muss. Aber prinzipiell von den kognitiven Anforderungen ist es das Gleiche. Man muss Schlussfolgern, man muss abstrahieren, man muss denken, man muss Informationen verstehen, zusammentragen.
Also ist PISA eigentlich eher ein Intelligenztest als ein Schulleistungstest?
Wenn man den Begriff ganz eng definiert, Schulleistungstest, dann würde es ja um die Leistung der Schule gehen. Und wenn man Leistung von Schulen messen will, dann müsste man die Schülerfähigkeiten messen, bevor sie in die Schule kommen. Dann gibt es Unterricht und dann nach einem Monat, einem Jahr oder einer Woche müsste man wieder die Schüler testen. Und dann hätte man die Schulleistung gemessen. Also wir messen in der Regel mit Schulleistungstest Schülerleistung oder Schülerkompetenzen. Und PISA misst eine Kombination aus Denken und Wissen. Und je mehr man beim Denken ist, desto mehr ist Intelligenz. Und je weiter man weg vom Denken und zum Wissen kommt, desto mehr ist es dann Wissen oder Schülerleistung. Also ich würde vorschlagen, man sollte weniger von Intelligenztest und Schülerleistungstest sprechen, sondern eher von Denken und Wissen.
Jetzt haben wir ja, also ich bin total spannend, jetzt gibt es ja so einen Test in den USA oder generell für die Aufnahme an Universitäten, um ein MBA zu studieren, den sogenannten GMAT. Ich habe den jetzt selber nicht gemacht, aber ich kenne Leute, die den gemacht haben und ich habe den Eindruck, das ist eigentlich eine Art Intelligenztest, aber man kann ja darauf trainieren, diese Zahlen erkennen, dieses Muster erkennen, wäre ja für mich etwas, wo ich mich hinsetzen kann, ich kann das trainieren und könnte ja damit quasi in einem Intelligenztest besser abschneiden als ohne dieses Training.
Ja. Die meisten Institutionen, die solche Auswahltests verwenden, berücksichtigen das und verschicken, bevor die Personen an solchen Tests teilnehmen, Übungsaufgaben, damit alle sich ein bisschen darauf vorbereiten können. Allerdings, es gibt überall dort, wo es solche Tests als Auswahlverfahren gibt, auch private Test-Trainingsanbieter und die haben noch einen zusätzlichen Effekt. Also wenn man jetzt nur die Übungsaufgaben macht, dann nehmen wir an, dann steigt der IQ, der Testergebnis um 2 Punkte. Und wenn man an diesem Training, professionellen Training teilnimmt, hat man nochmal 2, 3 Punkte. Und sowas kann dann schon entscheidend sein. Also wenn man so gerade an der Grenze liegt und dann durch so ein Training nochmal ein bisschen besser wird, dann kann das schon dazu führen, dass man dann eher in dieser Institution aufgenommen wird. Allerdings, jetzt ein kleiner Einschub, diese Tests wollen ja nicht nur Intelligenz messen, sondern die wollen auch messen, wie gut eine Person ein Studium meistert. Und man kann davon ausgehen, dass diejenigen Personen, die so viel Motivation haben, so viel Engagement und so viel auch Mittel haben, an einem so einem Training teilzunehmen, dass diese Personen auch während des Studiums engagierter sind und auch die entsprechenden Mittel haben, wenn sie mal Probleme haben, um sich zu helfen. Also eigentlich ist es nicht schlecht. Wenn man Personen anhand eines solchen Tests auswählt, auch wenn die sich noch extra darauf vorbereiten können. Es wäre aber unfair, wenn jetzt andere Personen mit ähnlichen Fähigkeiten und ähnlichen Chancen, das Studium erfolgreich zu beenden, nicht die Möglichkeit hätten, an so einem Training teilzunehmen. Also da könnte man so eine kleine Sozialquote zum Beispiel einbauen, um die Fairness im Auswahlverfahren noch ein bisschen anzuheben.
Okay. Was bestimmt eigentlich Intelligenz? Weil jetzt haben Sie ja gesagt, im Motto, ja gut, mit Training kann ich im Intelligenztest gemessen etwas besser abschneiden. Ich meine, was ist es denn so? Was bestimmt die Intelligenz? Ich meine, ich habe gerade eine Studie gelesen über Zwillinge, da wird dann festgestellt, das sind eher die Gene. Dann sagen andere wieder, nein, das ist das Umfeld. Wenn ich im Prinzip in einem bildungsnahen Haushalt aufwachse, sage ich jetzt mal, wenn ich da quasi schon als kleines Kind ständig die Konversation meiner Eltern höre über Geschäft, über Politik, was weiß ich, dass ich dann intelligenter bin. Also was weiß die Forschung über die Ursachen unterschiedlicher Intelligenzniveaus von Individuen?
Wenn man eine solche Frage stellt, dann ist es wichtig, sich zu überlegen, welche Untersuchungsperspektive oder welche genaue Frage man sich selber stellen will. Ist man eher an der Entwicklung von Intelligenz interessiert oder ist man an individuellen Unterschieden interessiert? Also warum schneidet Schüler A besser ab in der Schule als Schüler B? Oder ist man an Gruppenunterschieden interessiert? Zum Beispiel, warum sind Schüler im Gymnasium im Schnitt im Test besser als in anderen Schulen? Oder warum unterscheiden sich die Bundesländer? Warum schneiden die Schüler in Bayern und Sachsen besser ab als in Bremen und Hamburg? Oder warum gibt es Staatenunterschiede? Warum sind zum Beispiel die Menschen in Finnland im Schnitt intelligenter oder schneiden besser in Tests ab als die Menschen in Griechenland und so weiter und so fort? Fangen wir erstmal an mit der Entwicklung. Also das sind ganz wichtige Kausalfaktoren, jetzt hier chronologisch geordnet, stillen. Wenn Kinder gestillt werden, dann bekommen sie besondere Fettsäuren, die neurologisch-kognitive Entwicklung fördern. Oder vorlesen. Wenn Eltern Kindern, Kleinkindern vorlesen, dann fördert es auch die kognitive Entwicklung. Oder insbesondere bei Kindern aus Bildungsfernfamilien ist der Krippen- und Kindergartenbesuch wirksam. Und ganz generell der Schulbesuch. Es gibt Überblicksstudien, die zeigen, dass pro Schuljahr der IQ um 3,4 Punkte ungefähr ansteigt. Und natürlich PISA, TIMSS und so weiter, die haben auch solche Studien durchgeführt und da gibt es so Zugewinne, je nach Alter verschieden, aber so 30, 40, 50, 60 Punkte, schon bedeutsam je Schuljahr. Ist man jetzt aber an Unterschieden zwischen einzelnen Personen interessiert, dann spielen die Gene eine entscheidende Rolle. Je älter Personen werden, also in der Kindheit, Jugend, dann zum jungen Erwachsenenalter, je älter die Personen werden, desto wichtiger ist für die Erklärung von interindividuellen Differenzen, von Unterschieden zwischen Personen, das genetische Erbe. Bis zu 80%, also bei jungen Erwachsenen, bis 80% der Unterschiede können auf bislang im Detail unbekannte genetische Faktoren zurückgeführt werden. Und das weiß man aufgrund von Zwillingsstudien. Da vergleicht man zum Beispiel die Ähnlichkeit von eineigen Zwillingen mit der Ähnlichkeit von zweieigen Zwillingen in solchen Tests. Und da sieht man, obwohl eineiige Zwillinge jeweils in der gleichen Familie aufgewachsen sind und zweieiige Zwillinge jeweils in der gleichen Familie aufgewachsen sind, sind sich eineiige Zwillinge in Intelligenz und anderen Merkmalen deutlich ähnlicher als zweieiige Zwillinge. Und diese zusätzliche Ähnlichkeit, die wird eben auf genetische Faktoren zurückgeführt. Und genauso kann man zum Beispiel vergleichen, adoptierte Kinder mit ihren biologischen Eltern oder den Adoptionseltern oder mit den biologischen Geschwistern oder mit den Adoptivgeschwistern. So, wenn man jetzt solche Gruppenunterschiede anschaut, kommt es auf die jeweiligen Gruppen, Länder, Staaten und so weiter an, die man vergleicht. Also zum Beispiel für Deutschland, die Bundesländer, da sieht man, dass die Bildungspolitik der entscheidende Faktor darstellt und danach kommt der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund.
So, jetzt haben wir zum einen ja eine politisch korrekte Aussage, sage ich jetzt mal. Also man kann durch Schulbesuch, durch Kindergartenbesuch kann man das kompensieren. Das heißt, also auch bildungsferne Schichten, wo vielleicht zu Hause nicht gestillt und nicht vorgelesen wird, könnten das etwas kompensieren. Aber sie können halt nur zum Teil kompensieren. Sie haben gerade gesagt, es gibt eine Korrelation mit Schulbesuch. Da würde ich sagen, nach dem Motto, naja, gut, man muss ja intelligenter sein, um Abitur zu machen, als wenn man nicht Abitur macht. Aber es mag ja sein, ich will jetzt Ihre Zahlen da gar nicht in Frage stellen. Die Frage für mich jetzt natürlich ist so, Sie haben gesagt, wir haben einen Unterschied zwischen Berlin und Bayern. bei den Kindern ohne Migrationshintergrund, einfach aufgrund des unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schulen. Zum anderen haben sie aber gesagt, wir haben einen Unterschied aufgrund des unterschiedlichen Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund. Da sind wir natürlich jetzt bei einem ganz heiklen Thema. Wir werden ja nicht behaupten wollen, dass Kinder mit Migrationshintergrund prinzipiell weniger intelligent sind.
Es wäre richtig, wenn man sagen würde, der Migrationshintergrund an sich ist nicht die entscheidende Variable. Es ist die entscheidende Variable der Bildungshintergrund und der jeweilige kulturelle Hintergrund der Menschen und das, und was diese Menschen aufgrund familiärer Merkmale, und zu diesen familiären Merkmalen können aber auch genetische Faktoren mitbringen. Also wenn Chinesen zum Beispiel jetzt massenweise nach Finnland auswandern würden, dann würden Kinder mit Migrationshintergrund in Finnland keine schwächeren Schulleistungstestergebnisse aufweisen als die Einheimischen, vielleicht sogar besser. Also es ist nicht der Migrationshintergrund an sich, sondern die Merkmale, die diese Kinder mitbringen.
Was man übrigens, wenn ich das einschieben darf, ja in Kanada und in Singapur sieht, wo ja die Kinder mit Migrationshintergrund teilweise besser in der Schule sind als die ohne Migrationshintergrund.
In Singapur ist es insbesondere auffällig, weil Singapur die einheimischen Kinder schon so ein hohes Niveau haben. Und dann kommen noch die Migrantenkinder und sind nochmal höher. Also das ist schon erstaunlich. Und da sieht man den Effekt einer rationalen Migrationspolitik. Migranten werden ausgewählt nach Fähigkeiten, nach Bildung und deren Kinder wiederum zeigen dann ähnlich zu den Eltern gute Schulleistungstestergebnisse.
Gut, wir wissen ja in Deutschland, dass Migranten, wo beide Elternteile Akademiker sind, dass deren Kinder sogar leicht besser abschneiden als die Kinder von Eltern ohne Migrationshintergrund, wo beide Elternteile Akademiker sind. Das ist ganz geringfügig. Ich habe mich mal mit Professor Wössmann vom IFO-Institut diskutiert. Kann man denn Intelligenzniveaus über Gesellschaften hinweg vergleichen? Wir haben gerade vorhin gesagt, wie der Test ausschaut. Kann man eine Person aus Syrien nehmen jetzt mal oder Afghanistan vergleichen mit jemand aus Japan und jemand aus Deutschland oder aus Finnland? Oder gibt es da auch kulturelle Faktoren, die eine Rolle spielen, dass man quasi in dem Testergebnis schlechter abschneidet, obwohl man vielleicht gar nicht schlechter ist?
Also am besten ist natürlich, wenn man Aufgaben nimmt, die kulturreduziert sind. Und da haben wir in der Intelligenzforschung figurale Aufgaben, also sowas wie Einstern, Zweistern, Dreistern und nur dann viel komplexer, die man gut im Kulturvergleich verwenden kann. Allerdings ist immer auch eine minimale Schulbildung notwendig, um solche Tests überhaupt zu verstehen. Also ich habe mal bei Yanomami-Indianern, das ist ein indigenes Volk zwischen Brasilien und Venezuela, da wollte ich mal einen Intelligenztest durchführen, einen Raven-Intelligenztest, und die haben überhaupt nicht verstanden, was ich da wollte. Also so eine Grundvoraussetzung muss vorhanden sein. Also Kinder müssen in die Schule gehen, um ohne intensive Vorbereitung und längeres Training so einen Test bearbeiten zu können. Aber wenn die Kinder in die Schule gegangen sind, dann können sie solche Tests in der Regel verstehen und können sie bearbeiten. So, PISA, TIMSS, IGLE und so weiter, die verwenden ziemlich viel Zeit und betreiben großen Aufwand, die Tests zu übersetzen und solche Aufgaben herauszusuchen, die nicht für die jeweilige Kultur besonders benachteiligend oder vorteilhaft sind. So, und bei Intelligenztests macht man das zum Teil auch, wenn man vor allem solche sprachlichen und mathematischen Aufgaben in andere Sprachen übersetzt. Die figuralen Aufgaben, die werden nicht übersetzt, die werden einfach, wird nur die Instruktion angepasst. So, jetzt hat man aber festgestellt, dass wenn Migranten aus Ländern mit sehr schlechten Testergebnissen, wenn die in andere Länder einwandern, dass deren Ergebnisse sich schon etwas verbessern mit den Jahren. Also von der ersten Generation zur zweiten Generation sieht man in vielen Testergebnissen einen gewissen Fortschritt. Und da sieht man also den Erfolg von Schulbildung zum Beispiel oder verbesserter Schulbildung in diesem Land, aber auch von Akkulturation. Aber zugleich sieht man, dass wenn man solche Studien anschaut in Deutschland oder Holland oder Dänemark und so weiter und so fort oder anderen skandinavischen Ländern, wenn man die Migranten in diesen Ländern miteinander vergleicht, dass deren Muster ähnelt dem Muster in deren Herkunftsländern. Also zum Beispiel jetzt, die Chinesen sind gut auch in Norwegen und in Holland und die Menschen aus Somalia, die sind dann in Somalia schlechten Ergebnissen als auch in Holland oder in Norwegen oder relativ schwach, sagen wir so. Und dieses Muster, das man international findet, im Staatenvergleich, findet man dann innerhalb der Länder zwischen verschiedenen Migranten. Und das ist ein robuster Befund über verschiedene Autoren und verschiedene Tests und verschiedene Einwanderungsländer. Und das spricht schon dafür, dass die Migranten Merkmale mitbringen, die relativ konstant sind, relativ robust sind und die den Schulerfolg oder die Leistung in der Schule, wie sie über Schulleistungstests oder die Leistung, die Intelligenztests, wie sie über eher figuralen Tests gemessen werden, beeinflusst.
Meine Frage wäre jetzt, woran liegt es denn? Wir messen, Sie können also, ich glaube, Sie haben diese Studien ja gemacht, wo Sie den durchschnittlichen IQ von Gesellschaften ermittelt haben. Wenn Sie also den durchschnittlichen IQ von einer syrischen Gesellschaft und von einer deutschen Gesellschaft und von, was ich, Singapur ermitteln, dann ist die Frage für mich natürlich so, woran liegt es, dass Gesellschaften so unterschiedliche Niveaus haben? Weil Sie haben ja zum einen haben wir herausgearbeitet, dass Intelligenz zum guten Teil vererbt wird. Nehmen wir das Gegenbeispiel noch. Es gibt ja, man sagt ja gerade auch Israelis und Juden nach, dass sie weit überdurchschnittlich intelligent sind. Ich meine, das ist jetzt, was man sagt. Ich weiß, vielleicht können Sie was dazu sagen. Wenn es sowas gibt, wenn so Gruppen so unterschiedliche Intelligenzniveaus erreichen, was ist da die Ursache für?
Also vielleicht erst zu den Juden. Also das ist, wird empirisch bestätigt durch Intelligenzstudien, aber auch durch Indikatoren von kognitiven Fähigkeiten, dass aschkenasische Juden vor allem, also die europäischen oder in Anführungsstrichen die deutschen Juden, aschkenasisch heißt ja deutsch, dass diese Juden im Vergleich zu den Nichtjuden in westlichen Ländern eine bessere, höhere Intelligenz aufweisen, so plus 5 oder plus 10 Punkte. Also IQ 105 bis 110 im Durchschnitt. Und sie haben vor allem eine Stärke im sprachlichen Bereich, also in der Fähigkeit, flüssig zu sprechen, elegant zu formulieren und so weiter und so fort. Also das, was Sie mit sprachlichen Skalen gemessen wird, hier liegt noch besondere Stärke relativ zu den Nichtjuden in diesen Ländern vor. Und schaut man sich nun Indikatoren von kognitiven Leistungen an, zum Beispiel wissenschaftliche Leistungen, dann sieht man, dass hier Juden deutlich überrepräsentiert sind. Also nur vielleicht ein paar bekannte Namen, Albert Einstein, Edward Teller, Karl Gerassi, der für die Entwicklung der Pille steht, oder Sigmund Freud. Das sind alles sehr bekannte Juden. Und wenn man sich zum Beispiel die Nobelpreise anschaut und nach ethnischer Herkunft, also nicht nach Land, auswertet, dann sieht man, dass hier Juden weit, weit überrepräsentiert sind. Und das spricht eben wieder für überdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten. Und auch im kulturellen Bereich sind Juden stark vertreten. Zum Beispiel Billy Wilder, weiß ja österreichischer Herkunft, und sein wenig bekannter Drehbuchschreiber Itek Diamond. Und ich finde dieses Beispiel Billy Wilder, Itek Diamond, deshalb auch besonders aufschlussreich, weil beide ihren Erfolg in den USA hatten, in einer fremden Kultur und in einer fremden Sprache. Und man muss sich mal vorstellen, in einer fremden Sprache ein Drehbuch zu verfassen, das auch noch sehr viele witzige Formulierungen enthält. Also zum Beispiel, da manche mögen es heiß. Das ist ja voll mit verbalen Spitzen, sowas zu formulieren. Das würde erstmal Einheimischen oder Muttersprachlern schwerfallen, aber Diamond und Billy Wilder ist es gelungen.
Und jetzt wird meine Frage natürlich, gibt es eine These, wieso das so ist? Weil ich meine, vor ein paar hundert Jahren hätte ich mal getippt, war das immer schon so oder hat sich das herausgebildet? Ich meine, ich habe es mal einmal gelesen, aber bei Gunnar Heinzmann, glaube ich, die Tora muss man lesen können. Das ist das Motto, man muss früh lesen können und das führt dazu, dass eben früher gelesen wird als in anderen Kulturen und deshalb das Bildungsniveau hoch ist, Sprachniveau höher ist, wird mir einleuchten. Oder, das, ich glaube, Herr Heinzmann hat immer so schön gesagt, die Tochter des Rabbis, die hat nicht den Stärksten geheiratet, sondern den Klügsten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich meine, kann man das so zurückführen? Kann man quasi sagen, da wurde quasi über Jahre, über Jahrhunderte hinweg quasi der Gehirnmuskel besonders trainiert?
Also erstmal ist auffällig, dass vor dem Jahr 1800, was jetzt Juden betrifft, eigentlich nicht so überdurchschnittliche Leistungen erkennbar sind. Sondern es muss irgendwas mit der Modernisierung, mit Freiheit zu tun haben. Und ab 1800 haben wir halt ein langsames Enden diskriminierender Gesetze gegen Juden in westlichen Ländern. In den USA gab es eigentlich solche Gesetze, soweit ich weiß, eh nie. Sie wurden zwar diskriminiert bei der Aufnahme in Universitäten, aber aufgrund der hohen Fähigkeiten waren sie trotzdem erfolgreich, in Universitäten aufgenommen zu werden. Und in Europa ging ab 1800 diese diskriminierenden Gesetze wurden immer weniger und irgendwann wurden sie rechtlich gleichgestellt. Hinzu kam, dass Juden auch immer stärker sich selber geöffnet haben für die Kultur in ihren Umgebungsländern und deshalb auch das Potenzial, das vielleicht schon vorher vorhanden war, erst zum Vorschein kam. So, und da haben sie diese These genannt. Ich führe ihre These weiter, dass der gebildete Jude besondere Chancen auf dem Heiratsmarkt hatte, also eher zum Beispiel die Tochter eines reichen Kaufmanns heiraten konnte und was dann insgesamt die Chancen erhöhte, viele Kinder zu haben. Die These haben viele Wissenschaftler aufgestellt und sie scheint auch historisch belegt zu sein. Und ziehen wir mal einen Vergleich zu Josef Ratzinger. Josef Ratzinger, auf jeden Fall ein sehr kluger Mann, sehr intelligent, sehr gebildet. Der hatte halt als katholischer Priester hatte der 0 Kinder. Und wenn der jetzt 4 Kinder gehabt hätte, wieder seine Nachfahren, wieder 4 Kinder und so weiter und so fort, dann hätten wir mit höherer Wahrscheinlichkeit viele Menschen, die über ein hohes kognitives Kompetenzniveau verfügen. Und wenn die halt keine Kinder haben, dann haben wir das eben nicht. Und bei den jüdischen Gelehrten, da war das dann halt, war die Kinderzahl im Schnitt höher als jetzt bei diesen katholischen gebildeten Personen, die Priester wurden. Aber das ist nur ein Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass es für Juden, aber auch für Protestanten zum Beispiel, wichtig war, sich selber mit den Heiligen Schriften auseinanderzusetzen, lesen zu können, lesen und rechnen zu können. Und Juden waren ja auch über Jahrhunderte weg ausgeschlossen von anderen Berufen. Sie konnten eher in akademischen oder in akademisch ähnlichen Berufen tätig sein, wie, weiß ich, klassischer Beruf, Geld ausleihen oder Diamantenhandel, Handel und so weiter und so fort. Andere Möglichkeiten hatten sie nicht. Und um in diesen Berufen erfolgreich zu sein, war Bildung von großem Nutzen. Und deshalb wurden die Kinder in jüdischen Familien, jüdischer Kultur mehr gebildet im Schnitt als in christlichen Familien. Gibt es einen schönen Befund von Max Weber. Der hat sich die Bildungsstatistik in Baden angeschaut und das höchste Bildungsniveau um 1900 herum wiesen Juden auf, dann kamen Protestanten, dann kamen die Katholiken.
Und jetzt haben wir ja, Sie haben die Migration angesprochen, wir Migration ja vor allem jetzt aus muslimisch geprägten Ländern. Wenn Sie jetzt sagen, okay, es begann bei den Juden vor 200 Jahren, vor 250 Jahren, dann würde man ja sagen können, gut, wenn heute quasi auf Lesekompetenz, auf Rechnen und so weiter gesetzt wird, dann schlägt sich das jetzt nicht sofort nieder, aber über die Generation schlägt sich das nieder in einem steigenden Kompetenzniveau. Sie haben ja gesagt, okay, jemand, das aus Somalia zuwandert, der ist dann hier etwas besser als in Somalia, aber längst nicht so gut wie der jetzige Schnitt. Was sind die konkreten Schlussfolgerungen? Muss man sagen, okay, wir haben eine Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung generell in der Welt, also die Industrieländer bekommen weniger Kinder. Also der Ratzinger-Effekt setzt sich breiter in der Gesellschaft fort und umgekehrt bekommen eher bildungsferne Nationen deutlich mehr Kinder. Also ich meine, Heinzmann würde wahrscheinlich sagen, die Welt wird dummer, aber ich meine, so weit würde es nicht gehen. Wie würden Sie das denn beschreiben?
Also diesen demografischen Wandel haben wir ja in vielen Ländern, dass die Kinderzahlen stark zurückgehen. Das haben wir auch in Lateinamerika, übrigens auch im Iran ziemlich stark und in vielen arabischen Ländern, aber nicht in allen, also in Palästina zum Beispiel, ist es nicht so. Und das Problem ist vor allem, dieser demografische Wandel zu geringeren Kinderzahlen ist vor allem in den meisten Ländern südlich der Sahara, also in Afrika, noch nicht zu beobachten. Und da in Afrika im Schnitt die Testresultate deutlich schlechter ausfallen und Bildungsniveau geringer ist, wenn man jetzt einen gesamtweltweit Durchschnittswert berechnen würde, dann wäre das schon zutreffend, dass dann dieser Wert dadurch schlechter. Allerdings gleichzeitig haben wir den Befund, dass wir eine Zunahme an Intelligenz haben oder erstmal eine Zunahme an Intelligenztestresultaten und auch eine Zunahme an PISA, TIMSS und IGLU-Testresultaten gerade in den Ländern, die relativ schwächere Resultate haben. Also wir haben so einen internationalen Angleichungseffekt.
Die holen also auf.
Ja, die erste Welt wird eher ein bisschen schlechter und die dritte Welt oder die in den früheren Testungen besonders schwach abschneidenden Länder holen auf. Und das sieht man so zum Beispiel auch bei den letzten Vergleichen PISA 2022 mit 2018. Da kann man die alten Werte heranziehen und da sieht man, dass die Zuwächse negativ korreliert sind mit den früheren Fähigkeiten. Je höher das Fähigkeitsniveau, desto geringer ist der Zuwachs oder ist negativ. Und je geringer das Fähigkeitsniveau, desto höher ist der Zuwachs. Und das würde dann also international, ich habe mal versucht, solche Vorhersagen bis zum Jahr 2100 zu berechnen. Und da sieht man erstens ein Angleichen und international eher ein Ansteigen der Werte eben aufgrund des Aufholeffekts der relativ schwachen Länder. Aber wir haben ein Zurückgehen, wir haben schlechter werden in der ersten Welt. Und das sind jetzt von mir im Jahr 2010, 2018 und letzten Jahr aufgestellte Modelle. Und was man jetzt sieht, das ist, finde ich, sehr schön, im letzten PISA-Bericht, in dem ersten Band von 2022, geht's am Ende, gibt's einen langen Anhang mit Verlaufskurven über die einzelnen Länder. Und da sieht man, wie in den meisten entwickelten Ländern oder in den Ländern, in denen wir Vergangenheit gute Testergebnisse hatten, ein Rückgang der Testresultate beobachtbar ist.
Also könnte man sagen, das Intelligenzniveau in Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten gesunken?
Also was man auf jeden Fall sieht, ist, dass die Ergebnisse in den IQB- und PISA-Studien der letzten Jahre schlechter geworden sind. Und da gibt es auch eine schöne, vor ein paar Jahren von Ludger Wössmann, der war schon mal in ihrem Podcast, erstellte Grafik, die zeigt, wie erstmal nach 2000 etwas angestiegen ist und wie die Werte dann so um 2008, 9, 10 rum so einen Plateau erreicht haben und dann zurückgehen. Die Intelligenztests werden nicht so häufig in dieser Breite über verschiedene Länder und so weiter oder innerhalb eines Landes über so viele Personen durchgeführt. Aber es gibt eine Studie von einem österreichischen Psychologen aus Wien, Jakob Pitschnik, und der hat gezeigt, vor allem für Österreich, aber auch Daten aus Deutschland sind dabei, anhand eines Tests, der räumliches Vorstellungsvermögen misst, dass wir von den 70er, 80er, 90er Jahre einen Anstieg hatten und dann ab Ende der 90er Jahre gingen die Resultate wieder zurück. Also wir haben ein bisschen früher als bei Schulleistungstests haben wir auch so eine umgekehrte U-Kurve, dass die frühere Anstieg, auch Flynn-Effekt, dass der nicht mehr fortgesetzt wird, sondern dass wir einen Rückgang an Testresultaten haben, der wahrscheinlich auch einem Rückgang an realen Kompetenzen entspricht. Also die Schüler werden nicht nur fauler jetzt bei der Testbearbeitung oder früher waren sie nicht nur immer nur motivierter bei der Testbearbeitung, sondern vermutlich steht es auch für reale Kompetenzen.
Ich habe mal gehört von jemandem, das muss ich jetzt sagen, ich bin nicht ganz sicher, welchem Land das in Schweden oder Norwegen, regelmäßig die Rekruten einen Intelligenztest ablegen müssen und dass man dort gesehen hat, dass eben auch das Intelligenzniveau gesunken ist, wie Sie gerade eben beschrieben haben. Und da hat mir jemand gesagt, dass die These wäre, dass es daran liegt, dass mehr Frauen arbeiten. Das fand ich total witzig, nach dem Motto, viele Frauen arbeiten, wenn die Karriere machen, bekommen die weniger Kinder. Die intelligenten Frauen sind nicht mehr die Hausfrauen zu Hause, sondern sie arbeiten, haben keinen Partner oder haben einen Partner und haben wenig Kinder. Mit dem Ergebnis, dass quasi der Anteil der Kinder von intelligenten Frauen abgenommen hat. Das war so ein bisschen, was mir da erzählt wurde. Und ich kann das eigentlich gar nicht richtig glauben. Ich meine, gibt es denn da irgendwelche Indikationen, was die Ursachen dafür sind? Weil Sie haben es ja gerade beschrieben, Anstieg und dann gibt es diesen Rückgang schon, bevor die PISA-Ergebnisse gezeigt haben. Was sind die Thesen der Wissenschaft, woran das liegen kann?
Der beste Prädiktor, die Variable, mit der man am besten interindividuelle Unterschiede in Intelligenz und Schulleistung vorhersagen kann, der beste Prädiktor ist das Bildungsniveau der Eltern. Also das, was jetzt jemand Ihnen gesagt hat, das ist auf jeden Fall nicht falsch. Man kann vom Bildungsniveau der Mütter, aber noch besser Mütter und Väter zusammen, kann man so mit Punkt 30, 40, wenn man noch irgendwie Messungenauigkeit korrigiert, so kommt man bis 50, Korrelation Punkt 50, kann man das Intelligenzniveau oder die Schulleistungstestergebnisse vorhersagen. Und es muss ja auch so sein, weil das in Übereinstimmung steht mit dem Ergebnis von Zwillings- und Adoptionsstudien, dass genetische Faktoren eine entscheidende Rolle spielen für die Erklärung interindividueller Unterschiede. Und die genetischen Faktoren werden ja von den Eltern zu den Kindern vererbt. Allerdings, jedes Kind hat eine andere genetische Ausstattung. Und deshalb haben wir innerhalb von Familien erstaunlich große Variabilitäten und Heterogenitäten. Also da ist nicht jedes, das weiß man ja jeder, der Kinder hat, nicht jedes Kind ist weder in der Persönlichkeit noch in der Schulleistung noch in Intelligenz gleich. Und da gibt auch andere Interessen, die nicht nur was mit Geschlecht zu tun haben, sondern auch zwischen Jungs oder zwischen Mädchen innerhalb einer Familie, die unterscheiden sich. Für gebildete Frauen sind die Opportunitätskosten eines Kindes besonders hoch. Also wenn man durch eine sehr qualifizierte Berufstätigkeit viel Geld verdient und dann nicht arbeitet, verliert man halt mehr Geld, als wenn man in einer weniger qualifizierten Berufstätigkeit mehr Geld hat. Dann ist das Kind eigentlich kein Kosten da, sondern sogar zum Teil Gewinn über soziale Unterstützungsmaßnahmen. Und was könnte man da machen? Dann müsste man halt zum Beispiel über Familiensplitting oder Kindersplitting und so weiter, Steuergesetzgebung, könnte man jetzt zum Beispiel gerade gebildete Frauen finanziell unterstützen, wenn sie Kinder bekommen. Oder man könnte solchen Frauen helfen, weiterhin berufstätig zu sein über eine zuverlässige Kinderversorgung. Und das ist, wir denken also, oder viele, oder Öffentlichkeit wird oft kommuniziert, wenn Kinder in die Krippe gehen, dann ist es eine zuverlässige Versorgung des Kindes. Das ist überhaupt gar keine zuverlässige Versorgung, weil die Kinder ständig krank werden. Und was macht man dann? Dann die Frau muss ja dann eigentlich auch weiterarbeiten, gell? Also das funktioniert so nicht. Dann bräuchte man irgendwelche Tageseltern oder Ersatzbetreuung und so weiter und so fort, damit es gerade diesen beruflich engagierten Frauen einfacher wird, berufstätig sein. Warum rede ich immer nur von Frauen? Weil wir halt in der Regel doch die klassische Aufteilung haben. Das ändert sich über die Jahre, Generationen, aber in der Regel kümmern sich Frauen mehr um die Kinder als die Männer. Eine andere Strategie wäre natürlich, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, dass sich dann Männer auch mehr um die Kindererziehung kümmern. Ja, ganz kurz zu dieser norwegischen Studie. Da hat man aber festgestellt, dass das auch innerhalb der Familie bei den Kindern solche Unterschiede feststellbar waren. Also, dass das jüngere, relativ jüngere Kind auch schwächere Werte aufgewiesen hat über die Jahre hinweg. Und das würde dann nicht für die These sprechen, dass gebildete Frauen eher weniger Kinder bekommen und dadurch über Generationen hinweg die Intelligenz hat.
Das heißt aber natürlich, haben wir herausgearbeitet, das sind Gene, aber es ist natürlich auch Vorlesen, also frühkindliche Betreuung. Und das hängt natürlich davon ab, wenn ich jetzt gebildet bin selber und gebe mein Kind ab, dann gebe ich es ja meistens ab zu Menschen, die wahrscheinlich nicht ganz so gebildet sind. Das heißt, dann verliere ich ja quasi, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt mal ein bisschen pointiert, ich möchte gerne die Intelligenz maximieren, das maximale Potenzial rausholen, das am Kind nehmen wir jetzt mal an. Ich bin schon auf die Zuschriften für diesen Podcast gespannt an dieser Stelle, dann müsste ich eigentlich sagen, nein, ich muss im Prinzip sicherstellen, dass quasi auch das Umfeld stimmt. Egal wie gut die Gene sind, ich muss es mit dem Umfeld auch noch optimieren, was ja dagegen spricht, die Kinder betreuen zu lassen. Ich habe natürlich einen Hintergrund meiner Frage, ich bin öfters mal in London und da sieht man eben da, was ich sage mal, philippinische Kindermädchen irgendwie mit den Kindern irgendwie abhängen und eigentlich passiert mit den Kindern nicht sehr viel. Wo man sich auch denkt, ja gut, wenn die Eltern wüssten, wie wenig anregend das Programm der Kinder ist am Tage.
Ja, das ist jetzt nicht so vollkommen falsch. Allerdings muss man hier jetzt auch wieder darauf hinweisen, dass ja die entscheidende Variable für individuelle Unterschiede, vor allem je älter die Kinder werden, nicht bei jüngeren Kindern, bei älteren Kindern und bei jungen Erwachsenen, die Gene sind. Und da gibt es also in der Psychologie oder in verwandten Wissenschaften, zum Beispiel von den Gregory Clark, das ist ein Ökonom, also da wird gesagt, solange man ein Kind nicht in den Keller einsperrt oder mit Drogen vollpumpt oder sonst irgendwelche schlimmen anderen Dinge macht, ist es eigentlich alles relativ wurscht, wie das Kind jetzt aufwächst. Wenn die älter werden, dann suchen die sich halt entsprechende Anregungen gemäß ihrer Ausstattung. Oder Gregory Clark jetzt zum Beispiel, der hat gesagt, die wichtigste Entscheidung für das Wohl der eigenen Kinder im Leben ist die Auswahl des eigenen Partners oder Partnerin. Und daran sollte man sich nicht nur an den Merkmalen der Partnerin orientieren, sondern auch an den Merkmalen deren Eltern und ihrer Verwandten. Wenn man da so einen Mittelwert bildet an Bildung und so weiter und so fort, dann könnte man da gar nicht so falsch machen. Jetzt möchte ich auch noch einen Satz sagen zur Intelligenz. Es ist ja nicht nur die Intelligenz eines Menschen ist wichtig, sondern auch zum Beispiel die psychische Gesundheit oder die Persönlichkeit ist wichtig. Und auch mit einem IQ von 105 oder 95, da kann man im Leben auch noch erfolgreich sein. Man wird mit 110 wahrscheinlich noch erfolgreicher sein, aber man kann im Leben auch mit etwas weniger Erfolg kann man auch ein zufriedenstellendes Leben führen. Und schauen wir uns beide an. Also es gibt bestimmt Leute, die sind wesentlich intelligenter als wir und trotzdem haben wir es gepackt, im Leben noch zu irgendwas halbwegs Sinnvollen zu bringen.
Das freut mich zu hören. Ich habe auch mal freiwillig einen Intelligenztest gemacht, als ich in die Kollegstufe kam, weil ich mir nicht sicher war, ob ich intelligent genug bin, das Abitur zu schaffen. Aber offensichtlich war ich dann doch noch intelligent genug. Das war schon ein guter Versuch von Ihnen, Schlusswort zu machen, aber ich möchte es nicht ganz entlassen, lieber Professor Rindermann. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt ja ein bisschen was diskutiert. Wir haben diskutiert, bei uns ist im Schnitt geht die Intelligenz zurück. In den ganzen Industrieländern, in den gut entwickelten Ländern geht es tendenziell zurück, in den schlechteren Ländern holt man auf. Trotzdem gibt es einen erheblichen Kompetenzunterschied zwischen wichtigen Herkunftsländern von Migranten nach Deutschland. Wir sehen im PISA-Test die unterschiedlichen Ergebnisse. Was sind die Schlussfolgerungen? Wenn wir jetzt beide, jetzt der Herr Scholz hört unseren Podcast oder die Frau Stark-Watzinger und sagt, Herr Rindermann kommt und der Stell darf mitkommen, weil ich ihn so nett finde. Was wären denn unsere 3 bis 5 Empfehlungen, die wir der Bundesregierung geben würden, basierend auf ihren Erkenntnissen, was wir politisch machen sollten, um das Maximale für unser Land herauszuholen, weil ich ja davon ausgehen würde, dass das Intelligenzniveau einer Gesellschaft durchaus bestimmt ist für den zukünftigen Wohlstand im Sinne von Innovationsfähigkeit etc. Aber wir haben ja keine Ölquellen oder anderes im Lande.
Also an 3 Stellschrauben könnte man drehen, an der Bildungspolitik, an der Migrationspolitik und an dem, was wir vorhin gesprochen haben, dass man gebildeten Menschen erleichtert, Kinder zu bekommen. Also bei der Bildung, da könnte man erstmal die Frühförderung ausbauen, beziehungsweise die Frühförderung, es gehen ja schon die meisten Kinder in den Kindergarten. Aber die Frühförderung sollte man verbindlich machen, Kindergartenbesuch sollte man verbindlich machen, gerade für Kinder aus bildungsfernen Familien oder Kinder mit Sprachproblemen und so weiter und so fort. Und dafür wäre es notwendig, eine regelmäßig Diagnostik zu betreiben, also mit Dreijährigen zum Beispiel, dann vor der Einschulung, in der Regel gibt es ja da schon Diagnostik, dann Ende der vierten Klasse und ungefähr alle 2 bis 3 Jahre in der Sekundarschule. Und dafür haben wir schon Instrumente, also es gibt ja diese PISA, IQB-Studien oder auch Vera, nur müssten diese Tests mit allen Kindern durchgeführt werden und die Ergebnisse müssten an die Eltern und Lehrkräfte rückgemeldet werden und es müssten an diese Testergebnisse Fördermaßnahmen gekoppelt werden. Was könnten solche Fördermaßnahmen sein? Zum Beispiel Zusatzunterricht für Kinder mit Sprachproblemen oder mit schwächeren Schulleistungen oder sowas wie ein kognitives Training. Es gibt Denktrainings und gute Befunde dafür, dass die Teilnahme an so einem Denktraining zum Beispiel die Sprachentwicklung und die schulische Entwicklung unterstützt. Man kann auch etwas machen am Unterricht. Sinnvoll wäre zum Beispiel ein umstrittenes Thema. Viele Studien, auch Meta-Analysen, also zusammenfassende Vergleichsstudien haben gezeigt, dass lehrergeleiteter Unterricht, der klassische Frontalunterricht, ein besonders effektiver Unterricht ist und gerade für schwächere Kinder besser ist als nur selbstständiges Lernen. Also selbstständiges Lernen, dafür muss man bestimmte Kompetenzen haben. Und wenn diese Kompetenzen nicht so gegeben sind, dann ist der klassische lehrergeleitete Unterricht sehr förderlich. Dann auch ganz wichtig ist Disziplin, Disziplinerziehung. Dazu gehört regelmäßig in die Schule kommen, Hausaufgaben machen, zuhören, dem Unterricht folgen, Aufgaben innerhalb des Unterrichts machen. Ohne Disziplin funktioniert praktisch kein Unterricht. Dann gibt es nur Lärm, Störungen, Gerede, andere Beschäftigungen. Mit einer fokussierten Aufmerksamkeit auf Unterrichtsinhalte können deutlich höhere Lernzuwächse erzielt werden. Dann, was auch umstritten ist, das ist Fähigkeitsgliederung. Wenn man eine Fähigkeitsgliederung nach einem Lehrerurteil in Deutschland, besser wäre noch, wenn man eine verbindliche Leistungsprüfung am Ende der vierten Klasse hätten. Tests gibt's, IGLU, IQB oder TIMSS, vierte Klasse, und dass dieses Testergebnis dann berücksichtigt wird für eine fähigkeitsangemessene Aufteilung der Kinder dann in unterschiedliche Schulformen, aber der Besuch dann einer weniger anspruchsvollen Schule sollte dann noch nicht den erreichbaren Bildungsabschluss festlegen. Also wenn man dann in die Hauptschule geht zum Beispiel oder die Gesamtschule, dann sollte es immer noch möglich sein, das Abitur zu erreichen. Das ist zum Beispiel das Modell in Singapur. Es gibt eine Gliederung nach Fähigkeit und die besonders guten Schüler, die durchlaufen das Curriculum in einem Jahr kürzer und die etwas schwächeren Schüler brauchen ein Jahr länger, besuchen die Schule ein Jahr länger, aber können dann auch den gleichen Schulabschluss machen, wenn die entsprechenden Leistungen vorhanden sind. So, das Zweite ist, wir brauchen eine vollkommen andere Migrationspolitik, die Migranten nach Kompetenz und Bildungsniveau auswählt, nach dem Nutzen oder nach dem, was für unsere Gesellschaft an deren Fähigkeiten, auch Einstellungen, die diese mitbringen, förderlich ist. So, und der dritte Punkt, gebildeten Frauen erleichtern, Kinder zu haben, durch Steuererleichterungen zum Beispiel, also die Opportunitätskosten absenken und eine sichere Betreuung von Kindern zu gewährleisten.
Das heißt aber für mich, glaube ich, den ersten Punkt nochmal, das Bildungsweg. Das hieße aber auch, wir sollten wahrscheinlich eine Abkehr haben von diesem Ziel, dass immer ein größerer Anteil eines Jahrgangs Abitur macht. Wir sollten eigentlich die berufliche Bildung wieder aufwerten, um halt Menschen mit geringeren Kompetenzniveaus, sagen wir jetzt mal, oder Fähigkeiten, die Möglichkeit zu geben, im Prinzip dann über eine Berufsausbildung dann einen Weg im Leben zu finden, was ja auch nicht schlecht sein muss.
Ja, und in der Wirtschaft gelten ja die Prinzipien von Angebot und Nachfrage. Wenn wir immer mehr Akademiker haben, immer weniger Handwerker, würde über die Jahre hinweg zum Beispiel das Lohnniveau der Handwerker auch ansteigen. Also es gibt jetzt relativ wenige Klempner zum Beispiel und dies würde eben dazu führen, nach Marktgesetzen, dass die halt mehr Geld verdienen. Also ist eine berufliche Ausbildung sicherlich in der Zukunft kein schlechter Weg. Allerdings gibt es auch hier das Problem, dass diese berufliche Ausbildung über die Jahrzehnte hinweg immer komplexer und immer bildungsintensiver geworden ist. Wir brauchen eine berufliche Bildung, die weniger denklastig ist, weniger hohe Anforderungen an Abstraktion stellt, als es in den letzten Jahrzehnten üblich war, diese Anforderungen zu steigern. Also zum Beispiel nehmen wir Bäckerhandwerk oder sowas oder Friseurhandwerk und so weiter und so fort. Ist es da wirklich notwendig, die gleichen Voraussetzungen oder die gleichen intensiven berufsschulmäßigen Anforderungen zu stellen, wie zum Beispiel für jemanden, der eine Banklehre macht? Also wir müssen einfach in unserem Bereich auch Möglichkeiten eröffnen, berufliche Ausbildungen erfolgreich abzuschließen.
Professor Rindermann, jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben jetzt ja dieses super Gespräch geführt. Ich könnte mir vorstellen, dass es teilweise schwierig ist, ein Gespräch zu führen. Also ich gehe davon aus, ich bekomme ganz viel Feedback von Leuten, die sagen, das kann man gar nicht machen. Das war, ich sage erstmal, rassistisch, das war diskriminierend, was weiß ich. Ich meine, was ist Ihre Wahrnehmung? Ich meine, Sie forschen ja an einem sehr heiklen Thema, zumindest politisch heiklen Thema. Ich glaube, es gibt viele politische Parteien, die sagen würden und viele Menschen, die sagen würden, das geht überhaupt nicht nach Intelligenz zu unterscheiden, das wäre hier alles Willkür. Was ist Ihre Erfahrung damit? Oder ist es von mir eine unberechtigte Angst? Ist es gar nicht so tabuisiert, das Thema?
Also Sie haben schon recht. Ich gelte bei vielen Leuten schon als umstritten, weil ich so Thesen aufstelle, wie zum Beispiel, dass Menschen unterschiedlicher staatlicher, nationaler Herkunft unterschiedlich Intelligenztestergebnisse aufweisen und die auch dafür sprechen, dass wir ein unterschiedliches Intelligenzniveau haben. Das haben mich schon viele Leute angegriffen. Allerdings ist das Thema doch weniger tabuisiert. Ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal ein bisschen beschäftigt mit Aussagen, die Petra Steinert, eine ganz bekannte Schulleistungsforscherin, die Vorsitzende des IQB, des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Ich habe mich beschäftigt mit Aussagen von Andreas Schleicher, der Mensch, der die PISA-Studien bei der OECD immer durchführt, mitorganisiert, und mit Jürgen Baumer, der so als PISA-Papst gilt. Und alle drei zum Beispiel haben schon explizit darauf hingewiesen, dass mit dem zunehmenden Migrantenanteil in Schulen und Ländern Probleme in den Schulen entstehen, die dazu führen, dass die Schulleistungstestergebnisse schlechter werden. Also ich möchte einfach mal hier mal kurz drei Zitate. Eins von Peter Steinert: Migranten zeigen in kognitiven Lernvoraussetzungen weniger günstige Voraussetzungen. Das ist ungefähr das Gleiche, was ich sage. Oder Schleicher zu Finnland: Migration und die dadurch zunehmende Vielfalt der Schülerschaft ist ganz klar ein Grund für den Leistungsabfall des finnischen Schulsystems. Aus der Welt. Oder jetzt Jürgen Baumert: Die jüngeren Schülerjahrgänge werden kleiner, gleichzeitig steigt der Anteil der Zuwanderer, die aus sozial schwachen Verhältnissen stammen, und das würde über die Jahre hinweg zu einer Belastung des Schulsystems und einer Verschlechterung der schulischen Leistungen führen. Also haben andere Leute haben das auch gesagt. Das ist nicht so ein Tabuthema und es ist eigentlich in der Öffentlichkeit bekannt, zum Beispiel, dass mit zunehmender Einwanderung von Menschen mit geringerem Bildungsniveau wir Probleme haben in den Schulen. Die Schulen sind damit überfordert, das alles aufzufangen.
Weil wir eigentlich jetzt viel mehr das machen müssten, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, wir müssten eigentlich, wenn Migration zunimmt, müssten wir eigentlich hingehen, müssten wirklich diese Leistungstests machen in der vierten Klasse und dann müssten für den Übertritt, wir müssten auch die Tests früher machen, ab dem dritten Lebensjahr, haben Sie ja gesagt, um dann entsprechende Fördermaßnahmen zu ergreifen. Also eigentlich kann man es ja umdrehen und kann sagen, wenn man das Thema nicht offen anspricht, dann verwehrt man eigentlich diesen Menschen die Chance, mehr aus ihrem Potenzial zu machen, weil wir sie nicht entsprechend frühkindlich fördern.
Richtig, aber wir sollten es nicht der Illusion hingeben, dass aus jedem Menschen ein Einstein oder ein Goethe oder sonst irgendwas durch mehr Bildung, frühere Bildung zu machen ist. Also da gibt es Grenzen der Förderbarkeit, die man nicht kennt, die man erst durch Fördermaßnahmen und deren Erfolge dann kennenlernt. Aber die Grenzen sind vorhanden.
Professor Rindermann, das war ein Tour de Raison über ein breites Themenspektrum. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bin sicher und ich hoffe, dass Sie das auch gut fanden, dass wir unter Umständen mal in Zukunft das Thema nochmal weiter vertiefen könnten. Für heute erstmal vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fand es hochinteressant.
Vielen Dank für die interessanten Fragen.
Was lernen wir daraus? Wir haben zwei Studien. Zum einen die Studie des IFO-Instituts bezüglich der Chancengerechtigkeit. Auf der anderen Seite die Studie von Professor Rindermann zum Thema, was erklärt die Leistungsunterschiede in den einzelnen Bundesländern. Widersprechen sich die Studien nun? Ich denke nein. Man muss sie in Verbindung sehen. Wir können es uns nicht leisten, viele Jugendliche unzureichend auszubilden. Wir können es auch nicht leisten, weiterhin einen so hohen Anteil zu haben an Jugendlichen, die keine Chancengerechtigkeit erleben. Die Lösung ist aber meines Erachtens nicht die weitere Absenkung des Leistungsniveaus, sondern im Gegenteil verpflichtender Kindergartenbesuch bei fehlender Sprachkenntnis, Disziplin und Noten bereits in der Grundschule und natürlich auch die gezielte Förderung benachteiligter Kinder. Schulen mit einem zu hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund brauchen mehr Lehrpersonal, um einer weiteren Leistungsstandardsabsenkung entgegenzuwirken. Wie immer wieder an dieser Stelle erwähnt, war Deutschland in den letzten Jahren das Ziel von netto über 6 Millionen Zuwanderern. Wenn wir es schaffen wollen, deren Kinder zu integrieren, damit sie einmal in der Lage sind, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und vor allem auch ihren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens zu leisten, dann können wir nicht länger zuschauen und die Augen vor diesem Problem verschließen. Wir brauchen eine Reform des Schulsystems. Wir brauchen eine Rückbesinnung auf die alten Tugenden. Dann schaffen wir es vielleicht doch mit der dringend erforderlichen Integration. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen. Heute haben Sie gesehen, diese Anregungen werden erhört. Und natürlich freue ich mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.